Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hipster-Porn. So hat Peter Rehberg, der Archiv- und Sammlungsleiter des Schwulenmuseums Berlin, sein Buch über das schwule Fanzine Butt genannt. Was es mit der dort abgebildeten Männlichkeit auf sich hat und warum sie gleich ein ganzes Buch wert ist, das bespreche ich mit Peter Rehberg selbst. Er ist nämlich jetzt hier. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ja, hallo.
Wir müssen mal ganz einfach anfangen. Butt, ein Fanzine für die schwule Szene. Wann erschienen und wo befinden wir uns ungefähr mit diesem Objekt Ihrer Recherchen?
Genau, das Buch kommt eigentlich schon 10 Jahre zu spät. Also Butt ist zum ersten Mal in der Printversion 2001 erschienen. Das gab es dann 10 Jahre lang bis 2011. Ich glaube, knapp 30 Nummern sind rausgekommen, 28 Nummern. Und seitdem, also seit 2011, gibt es das eigentlich nur noch in der Online-Version. Butt ist allerdings auch als Marke im Umlauf. Also es gibt noch andere Fanartikel. Sie haben schon gesagt, es ist ein Fanzine eigentlich, also ein kleines DIN A5-Heft, was so ein bisschen auch den Stil der Fanzines der 70er kopiert, die damals noch auf billigem Papier mit Fotokopierern vervielfältigt worden sind. Also ist auch so ein mediengeschichtliches Statement auf eine Art. Ist jetzt aber eigentlich schon wieder vorbei. Und ich, ja, wie man das als Kulturwissenschaftler oder Queer-Theoretiker so macht, guckt dann halt so mit Verspätung rückblickend auf diese erste Dekade des 21. Jahrhunderts und schaut, was da so passiert ist.
Und laut eben Ihrer These oder dessen, was Sie da bemerkt haben, begründet eben dieses Fanzine eine neue Männlichkeit. Das ist, da könnten wir jetzt wahrscheinlich gleich 3 Stunden drüber reden, aber vielleicht können Sie das trotzdem ein bisschen thesenhaft zusammenfassen, dass man verstehen kann, worauf oder worüber man dann von da aus reden muss.
Genau. Ja, das ist tatsächlich, wenn man jetzt von heute zurückguckt, auch gar nicht mehr so einfach, das auseinanderzuhalten oder auch zu vielleicht die Bedeutung zu verstehen, die doch Butt 2001, als es rauskam, hatte und tatsächlich auch. Also das ist deswegen nicht so einfach zu verstehen, weil ja dieser Stil, dieser Männlichkeitsstil, der Bart gehört dazu, eine gewisse Lässigkeit, die also jetzt nicht zum Beispiel unbedingt, Männer, die nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen, auch eine gewisse Großzügigkeit verschiedener Körperformen, also man muss nicht nur super schlank sein und so weiter. All das ist, was Butt gemacht hat und was man ja inzwischen doch auch viel häufiger sieht, also nicht nur in der schwulen Szene, auch weit darüber hinaus. Ich benutze ja auch das Wort Hipster dafür, können wir vielleicht auch noch darauf zu sprechen kommen. Aber nochmal jetzt zu Ihrer Frage zurück. Also wie gesagt, ich grab so ein bisschen die Bedeutung aus, die dieses Bild damals für Schwule hatte und für Schwule meiner Generation, ich bin jetzt 52 Jahre alt, war das wirklich überwältigend. Und ich glaube, das hatte vor allen Dingen 2 Gründe. Der eine ist ein medizinhistorischer Grund und natürlich mit den sozialen, politischen, kulturellen Folgen, die das hatte, nämlich die Geschichte von HIV und AIDS und auch die Geschichte der der medizinischen Versorgung von HIV und AIDS. Also ich würde jetzt mal so die These schnell in den Raum stellen hier, quasi auf das Trauma von AIDS und auch die skandalisierten Darstellungen von HIV und AIDS in der Mainstream-Presse, wenn wir jetzt zum Beispiel an den Tod von Rock Hudson denken oder Freddie Mercury, über den es ja gerade auch einen Film gab, kann man sagen, dass die schwule Szene in den 80er und 90er Jahren bildpolitisch eigentlich so reagiert hat, dass sie die Gesundheit schwuler Körper demonstrativ zur Schau stellen wollte. Also beispielsweise in der Pornografie. Butt ist nicht im engeren Sinne Pornografie, hat aber viel mit Bildfragen der Pornografie zu tun. Und ich glaube, das ist tatsächlich erst dann zum Zeitpunkt des Erscheins von Butt, also 2001, möglich war, historisch oder auch psychologisch kann man sagen, wieder eine entspanntere Form von Männlichkeit zu präsentieren, die einfach nicht so penetrant zeigen will, dass sie fit ist. Ja? Oh. Und das hat was zu tun mit der Einführung der Kombinationstherapie, also der antiretroviralen Kombinationstherapie 1996, also die ja dazu geführt hat, dass HIV eben keine tödliche, sondern eine chronische Krankheit ist, wie sie mittlerweile auch verstanden wird, zum Beispiel von der Deutschen AIDS-Hilfe.
Ja? Okay, also das heißt, man kann dieses neue Männlichkeitsbild, was Sie da festgestellt haben, vor allem in der Abgrenzung zu der Zeit natürlich davor verstehen.
Ganz genau.
Und dann kann man es, glaube ich, auch deutlich an den Bildern sehen. Also dann ist es auch so, wie Sie es schon beschrieben haben, relativ einfach, sich vielleicht auch vorzustellen, also durchtrainierte, gesunde Körper versus Körper, die behaart sind, die auch nicht irgendwie durchtrainiert sind, die einfach, die erstmal so da sind und die nicht rausstellen wollen, guck mal, ich bin eigentlich perfekt.
Genau.
Und damit war das Kommerzielle ja wahrscheinlich auch problematisch dann, oder? Also das hat den subversiven Charakter auch ausgemacht.
In dem Sinne auf jeden Fall, ne, dass man jetzt sagen kann, also das Problem ist ja mit popkulturellen Formen, zu denen ich Bad auch zähle, dass man sagen kann, jeder Stil ist irgendwann auch kommerziell verwertbar. Und so ist es natürlich jetzt im Rückblick auch 20 Jahre später mit Bad, muss man sagen. Damals ist es aber mit Sicherheit eine Geste gewesen, die sich gegen so eine Warenförmigkeit des Körpers oder zum Beispiel auch gegen den Körper des Metrosexuellen, könnte man auch nochmal hinzufügen, also der halt aufwendig in Pflegeprodukte investiert, ne, der sich dagegen wendet. Vielleicht noch ganz kurz ein zweiter Strang, der so in meiner Erzählung dieses Phänomens eine große Rolle spielt, ist auch die Medienkultur. Weil Bud speist sich auch, würde ich behaupten, aus einer Ästhetik der Amateurpornografie, die mittlerweile allgegenwärtig ist, aber die vor 20 Jahren eben auch neu war. Ja, also dass jeder quasi den eigenen, jeder und jede, die eigenen Körper dokumentiert und Bilder davon auf Portalen, in Chatrooms zur Schau stellt.
Ich habe mal kurz abgelenkt, weil ich dachte, als Sie gesagt haben, metrosexuell, also da haben Sie mich ein schönes Zitat in einem anderen Interview verwendet. Sie haben gesagt, diese Körper, die waren auf jeden Fall männlich, aber nicht maskulin. Das finde ich nochmal eine eindrucksvolle Beschreibung dessen, was man dann auch eben sehen konnte und wie sozusagen der Blick auf den Körper war. Vielleicht können Sie da noch einen halben Satz dazu sagen.
Ja. Also das ist ein kompliziertes Phänomen, ne? Weil man,
also
kein
halber Satz.
Genau. Wenn man jetzt nochmal zu Bud guckt, auf der einen Seite könnte man ja sagen, das sind Männer, die zum Beispiel behaart sind oder einen Bart haben. Das ist doch ein Insistieren auf Männlichkeit oder etwa nicht. Ja? Und sicherlich stimmt das. Und wenn man das jetzt mal so genderpolitisch kritisch anguckt, ist das auch ein Risiko von Bud. Das Interessante bei Bud ist aber, dass es ein Anliegen gibt, diesen Körper im Detail zu dokumentieren. Der ist dann zwar in gewisser Weise immer noch männlich, aber er ist nicht unbedingt maskulin, weil es geht beispielsweise, wie kann eine Hüfte aussehen? Wie kann ein Männerrücken aussehen? Wie sieht Behaarung aus, wenn man ganz dicht rangeht auf dem Schienbein? Ja? Das sind so ästhetische Fragen eigentlich, für die Bud sich interessiert und die doch eigentlich so ein, wie soll ich mal sagen, zusammenhängenderes Maskulinitätsbild sprengen.
Zum Schluss kriegen wir den Bogen hin, Verzeihung, zum Schluss kriegen wir vielleicht den Bogen hin zu diesem Titel Hipsterporn. Sie haben es ja auch schon angedeutet, das war subversiv, als die Bud rauskam, aber gleichzeitig hat sich auch das kommerzialisiert. Also trotzdem trägt es eben die Überschrift Hipsterporn, obwohl wir über was reden, was eigentlich 2011 schon zumindest in anderer Form erschienen ist und schon eine Weile vorbei ist.
Genau, die Herausgeber von Bud hassen mich tatsächlich für den Titel. Also ich war ja in regem Austausch mit denen und habe auch die Bildrechte bekommen, da waren die sehr großzügig. Sie fanden weder, dass Bud Pornografie ist, noch dass es was mit Hipstern zu tun hat. Ich finde aber, dass das so ist und kriege auch viel Bestätigung dafür, dass das so ist, dass dieses Projekt so verstanden worden werden kann. Vielleicht kurz, es gibt eben neben der Hipster-Debatte der 2000er, die zum Beispiel von Mark Greif geprägt wurde, wo ja immer gesagt wurde, das hat mit Jugendkultur gar nichts mehr zu tun. Das ist schon von Anfang an zynisch, nur ein Spiel mit Zeichen. Es geht nicht mehr um Protest oder Anderssein. Wenn man sich die Geschichte des Hipsters anguckt, sieht es ein bisschen anders aus, weil in den frühen 60er, späten 50er, frühen 60er Jahren, ich nenne mal die Stichworte Beat Generation oder queere New Yorker Szene, Jack Smith, Irving Rosenthal, auch im Umfeld von Andy Warhol, war der Hipster halt eine Figur, die auch ein queeres Gender- und Sexualitätspotenzial hatte. Und ich finde, daran schließt Bud auch an.
Peter Rehberg war das. Das Buch zu diesem Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur gibt es natürlich und es heißt Hipsterporn. Und ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie da waren.
Sehr gerne, vielen Dank.